Wie es dir heute Morgen geht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist, mit welcher Einstellung, mit welchen Wünschen, mit welchen Erwartungen. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt die Predigt dir helfen wird, dass du da weiterkommst, dass du einen nächsten Schritt in deinem Leben vielleicht wagst, der dran ist. Aber das ist mein Gebet, mein Anliegen. Als ich letzte Woche bei der Vorbereitung zu der Predigt saß, da habe ich viel überlegt, wie ich die Predigt heute, das Predigtthema nennen soll. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich konnte mich nicht auf einen Satz festlegen. Das liegt an mir persönlich. Der Daniel hätte das bestimmt geschafft. Der hätte auch bestimmt geschafft, drei Punkte zu benennen, so wie ich ihn kenne. Ich habe gedacht, ich nenne es einfach, wie der Text in der Bibel heißt, nämlich Psalm 15. Über diesen Psalm möchte ich gerne predigen. André, wenn ich zu schnell werden sollte, dann melde dich bitte, dann schrei ganz laut. Ich versuche langsam zu reden heute Morgen, sodass du mit Übersetzen hinterherkommst. Und ich möchte auch am Anfang diesen Psalm mit euch lesen, erstmal am Stück, es ist ein kurzer Psalm, und dann möchte ich mit euch gemeinsam über die Frage nachdenken, die in diesem Psalm auftauchen. Psalm 15, es ist ein Psalm, ein Lied von David. Und da lesen wir gleich am Anfang auch in diesem Psalm eine Frage, nämlich: Herr, wer darf sich aufhalten in deinem Heiligtum? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und jetzt kommt als zweiter Punkt die Antwort auf diese Frage, die hier aufgeworfen wird, nämlich, und das ist eine Aufzählung von verschiedenen Punkten, derjenige, der untadelig lebt, derjenige, der tut, was richtig ist, derjenige, der die Wahrheit redet von ganzem Herzen, der andere nicht schlecht macht, der seinen Mitmenschen nichts Böses tut, der seinen Nächsten nicht in Verruf bringt, der den von Gott Verworfenen verachtet, der den Gottesfürchtigen aber ehrt, der sein Versprechen hält, selbst wenn es ihm Schaden bringen sollte, der sein Geld nicht gegen Wucherzinsen ausleiht und elftens, der kein Bestechungsgeschenk gegen Unschuldige annimmt. Das steht so wortwörtlich in diesem Psalm. Und er ist noch nicht zu Ende, es gibt noch eine letzte Zusage. Frage, Antwort, Zusage. Die Zusage lautet: Wer solches tut, der wird nicht wanken in Ewigkeit. Also Daniel hätte jetzt schon drei Punkte, ich habe sie immer noch nicht. Auch wenn dieser Psalm in diesen drei Teilen dasteht, ich predige nicht diese drei Teile, ich predige einfach so ein bisschen durch diesen Psalm durch. Und ich fange mit dem ganz Obersten an, nämlich es ist ein Lied von König David. Und dieser Psalm befindet sich im Buch der Psalmen, das ist ja ein Liederbuch. Ich weiß nicht, ob es so ähnlich aussieht wie unseres, aber es ist ein Liederbuch. Daraus wurde gesungen. Und dieser Psalm 15 ist ziemlich am Anfang. Er gehört zu einem Block von Liedern, sind die ersten 40 Psalmen so ungefähr, die werden als Lobpreispsalmen genannt. Das sind Lieder, die man singt, um Gott groß zu machen, um Gott die Ehre zu geben. Und das haben wir auch hier heute Morgen getan, durch die Lieder, die ihr als Band mit uns gesungen habt. Wir haben ein Liebeslied Gott entgegengesungen. Wir haben gesagt: Herr, ich liebe dich so sehr, ich sehne mich nach dir, mich verlangt nach dir. Das haben wir gesungen. Ob wir das jetzt nur mit dem Mund gesungen haben, mit unseren Lippen bekannt haben oder auch mit dem Herzen, das musst du wissen. Da kann ich nicht reingucken. Und ob dir danach zumute war, Gott zu loben heute Morgen, oder ob du sagst, na, war ein bisschen schräg, wie das heute gestartet hat, der Gottesdienst. Das war sonst flüssiger. Ich weiß es nicht. Aber das liegt ja an dir persönlich, das liegt nicht an mir. Es liegt auch nicht an der Band zwingend, oder? Die haben doch ihren Job getan, so gut sie konnten. Sondern es liegt daran, wie du persönlich zu Gott kommst. Und ich habe mich gefragt, David, dieser große König, der ganz klein angefangen hat als Hirtenjunge, wann hat er das wohl geschrieben? Wie hat er sich gefühlt oder empfunden oder was hat er gedacht, als er genau diese Worte geschrieben hat. War er noch bei den Schafen? So ein junger Bursche, Teenageralter vielleicht, hat er das damals geschrieben? Herrlicher Sonnenschein, die Schafe mähen und grasen und es plätschert das Bächle vor sich hin und der Bär ist nicht zu sehen und der Wolf auch nicht und so. Und dann hat er einfach geschrieben, ach, ich schreibe mal so einen Psalm. Oder hat er es geschrieben, als er schon König war? Vielleicht ganz neu und gemerkt hat, wie diese Verantwortung auf seinen Schultern lastet und er muss sein ganzes Volk irgendwie richtig führen. Hat er es damals geschrieben? Oder hat er es geschrieben, als er schon alt war und sein Leben eigentlich hinter ihm lag? Josef, da muss ich an dich denken. Würdest du so einen Psalm heute schreiben? So, ich weiß es nicht. Und ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht da drin steht, dass wir das nicht wissen. Wann hat David diesen Psalm geschrieben? Würde mich interessieren, echt. Weil das würde mir helfen, ein bisschen mehr zu verstehen, was vielleicht gerade aktuell in Davids Leben war. Welche Gedanken, welche Probleme, welche Dinge ihn beschäftigt haben. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob das ein Psalm, ein Lied ist für junge Leute oder für mittelalte Leute oder für ganz alte Leute. Wir haben ihn aber in der Bibel und wir lesen ihn und wir machen uns Gedanken darüber. David hat ein Lied geschrieben. Und dieses Lied startet mit einer Frage, mit einer doppelten Frage, aber es ist eigentlich nur eine Frage. Es ist die Frage, Herr, Jahwe, du lebendiger, gewaltiger Gott, wer kann denn bei dir wohnen bleiben? Das erste, oder sagen wir mal das zweite Lied, das quasi die Band gesungen hat in dem Gottesdienst heute, war auch ein Lied voller Fragen. Herr, was wird bleiben? Was zählt, wenn ich von dieser Welt gehe, wenn ich sterbe? Wofür habe ich dann gelebt? Was bleibt ewig? Das sind auch Fragen, die man sich auch als Mensch stellt, Fragen, die man sich auch als Christ stellt. Herr, und jetzt? Und eine ähnliche Frage stellt David in diesem Psalm 15. Eine Frage, die uns herausfordern darf. Herr, wer darf sich aufhalten in deinem Heiligtum? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Es ist keine leichte Frage, denn diese Frage, die stellt uns automatisch sofort in diesem Moment in die Gegenwart von einem Gott, von dem jeder von uns wahrscheinlich so ein unterschiedliches Bild hat. Und ich weiß nicht, wie David Gott in diesem Moment gesehen hat. Wer war Gott für ihn? Weil er sich genau diese Frage stellt. Ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Gott für David kein Kumpel war. Kein Sandkastenfreund. Auf Augenhöhe. Sonst würde er sich sowas nicht fragen. Ich denke auch, dass Gott für David kein Automatengott war, an dem man alle seine Bitten hochschickt, und dann lässt er es plötzlich mit viel Segen auf uns regnen. Dann wird er eine solche Frage auch nicht stellen. Dann wäre alles klar, wie man zu Gott kommt. Ich denke, Gott war aber für David auch nicht der, naja, Gott, wer weiß, keine Ahnung, wo der ist, halt einfach weit weg, weiß doch eh keiner genaues drüber. Auch das ist Gott für David nicht. Denn sonst hätte er nicht Interesse, zu Gott zu kommen, bei ihm zu sein, bei ihm zu bleiben. Also wir merken hier, David hat ein Bild von Gott. Und es ist ein Bild von einem großen und gewaltigen Gott. Es ist aber auch ein Bild von einem Gott, zu dem er will. Er möchte dahin, zu diesem Gott. Er weiß, dass es da gut ist bei diesem heiligen und mächtigen Gott. Er weiß, dass er bei diesem Gott Hilfe kriegt, unglaubliche Hilfe, Rettung. Er weiß, dass er nicht sehnlicher will, als mit allem, was er ist und was er hat und was er kann, zu diesem Gott zu laufen. Ich weiß nicht, was dein momentan größter Wunsch in deinem Leben ist, zu heiraten. Okay, toller Wunsch, hatte ich auch schon mal gehabt, jetzt bin ich's. Aber es gibt ja so ganz große Wünsche, so den einen, und das schaffe ich jetzt als nächstes. Das nehme ich mir vor und da setze ich alles drauf, alles Geld, alle Kraft, alle Psychologie, was es nur gibt. Und dann schaffe ich das. Das eine, dafür lebe ich. Und mir kommt vor, als ob David das mit Gott so tut. Ich setze alles auf die eine Karte. Ich will nämlich, das eine will ich. Ich will zu diesem Gott und nicht nur mal kurz Hallo sagen, sondern ich will bei diesem Gott zu Hause sein. Ich möchte wohnen bei Gott, im Heiligtum, auf dem heiligen Berg, so nah wie es nur geht. Ich möchte bei ihm sein. Darf ich eine Vermutung äußern? Es tut vielleicht weh, diese Vermutung, aber kann es sein, dass du, auch ich, heute Morgen nicht diesen großen Wunsch im Herzen tragen wie David damals? Dass wir uns nicht so sehr sehnen nach Gott, sondern nach anderen Dingen, eben nach Hochzeit, nach einem guten Mittagessen, nach einem herrlichen Kirchenkaffee, wo die Jugend uns tolle Sachen auftischt. Nach vielen kleinen Dingen, die sind ja nicht verkehrt. Aber was machen wir jetzt mit diesem Psalm? Ich kann jetzt die Bibel wieder zuklappen und sagen, okay, viel zu schweres Thema, betrifft mich nicht, fühle ich so nicht, also kann es mir gestohlen bleiben. Yahweh, wer darf sich aufhalten in deinem Heiligtum? Und wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Ein deutscher Liedermacher, er hat ein Lied gedichtet, das wir alle gut kennen. Und dieses Lied wird oft gesungen bei großen Evangelisationen, bei Pro Christ, beim Hoffnungsfest, wie es auch stattgefunden hat. Und dieses Lied wird oft gesungen am Ende, nach der Predigt, wenn alles klar ist. Und dieses Lied wird gesungen, damit wir ein Lied hören, das uns nochmal so richtig ins Herz geht. Und dieses Lied heißt, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Stimmt das? Denn das ist ja genau die Frage. Herr, darf ich zu dir kommen, einfach so, wie ich bin? Reicht das? Oder muss ich doch noch etwas tun? Irgendwas verändern? Vielleicht ein paar Dokumente ausfüllen? Ein paar Bewilligungen vorlegen? Ein Zeugnis? Vielleicht willst du ein Zeugnis haben von meiner Gemeindeleitung. Die wissen ja Bescheid, die können das super schreiben. Das klingt herrlich. Ah, war immer ehrenamtlich voll dabei, hat sich eingesetzt in den verschiedensten Gruppen und seit Jahren und Jahrzehnten auf den Mann und auf die Frau kann man sich echt verlassen. Herr, jetzt kann ich kommen. Ich habe mein Leben so richtig für dich gelebt, also was hindert mich? Zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und das ist genau die Frage, die David stellt. Herr, wie kann jemand zu dir kommen? Und dann auch nicht nur einmal kommen, sondern auch bei dir bleiben. Diejenigen unter uns, die das Lied kennen, wissen natürlich, dass die dritte Strophe von dem Lied ja auch heißt, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und dieses Lied gibt ein Stück weit eine Antwort. Auch eine Antwort, die wir jetzt auch in diesem Psalm noch sehen werden. Zu Gott kommen kann ich kommen, wie ich bin. Aber wenn ich bei Gott bleibe, dann will ich nicht so bleiben, wie ich bin, sondern dann möchte ich gerne anders werden. Und das ist die Frage, die David hier eigentlich stellt. Er sagt nicht, wie kann ich zu Gott kommen, sondern er sagt, wie kann ich bei Gott bleiben? Und jetzt gibt es die 10 Gebote. Nein, es sind 11. Mist, hätte er so gut passen können. Und es beginnt mit dem allerersten Gebot, mit dem Allergrößten. Also wenn du zu Gott kommen willst und bei ihm bleiben wirst, dann musst du untadelig sein. Tadellos. Nichts, was man dir auch nur irgendwie nachsagen könnte. Niemals gelogen, niemals gestohlen, niemals die Ehe gebrochen, auch niemals einen schlechten Gedanken gehabt. So, Und jetzt geht's los. Ich merke schon bei dem allerersten, ja, es wird schwer. Und ich möchte euch jetzt einen Witz erzählen und ich hoffe, ihr versteht ihn. Witze sind Witze, also. Und dieser Witz geht so. Da war ein zukünftiger junger Mann, der wollte Ehemann sein. Und er kommt zu seinen Schwiegereltern und stellt sich ihnen vor und sagt, hier bin ich, ich möchte gerne die Tochter heiraten. Und wie das dann so ist, fragt der Schwiegervater, also der zukünftige, ja, junger Mann, also mal langsam, nenn mir mal ein paar Dinge. Ich wüsste gerne doch ein bisschen Bescheid, wer du bist. Stiehlst du? Nein. Klaust du? Nee, das habe ich ja schon erwähnt, gell? Betrügst du? Nein, 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 ich betrüge nicht. Trinkst du Alkohol? Nein. Redest du schlecht über andere? Nein, auch das tue ich nicht. Bist du treu? Ja, ja, immer so. Bist du ordentlich, pünktlich? Super, alles perfekt. Und dieser Vater, er fragt ihn das ganze Alphabet durch und am Ende sagt er, ja Mensch, gibt es denn überhaupt nichts, wo du irgendeine Schwäche hast? Und da sagt der junge Mann, doch, ich lüge. Ich weiß nicht, ob ihr euch bei diesem Psalm auch so vorkommt. Wir können ja alles halten, was da hinterher kommt. Ja, bestechen und so, das machen wir auch nicht. Wucherzinsen machen wir nicht. Und ja, das halten wir doch so ziemlich alles so. Aber da kommen wir zu diesem allerersten großen einen Punkt und müssen sagen, Mist. Also ohne Tadel, das bin ich nicht. Wenn ich ehrlich bin, bin ich das nicht. Und der David fängt mit diesem Punkt gleich am Anfang an. Der kommt nicht erst ganz unten, wo man sagt, naja, das Kleingedruckte im Vertrag, das ist der allererste Punkt, der wichtigste Punkt. Also wer bei Gott bleiben will, der muss ohne Fehl und Tadel sein. Der darf nicht gesündigt haben, oder? Heißt das doch von der Bibel her. Oder was heißt denn untadelig? Dem kann man nichts nachweisen, keine einzige Sünde. Kein einziges Versagen, kein einziges Verbrechen, gar nichts. Der darf dann bei Gott wohnen. Und wenn wir sehen, wie wir Menschen sind, dann muss man sagen, es muss bei Gott auf dem Heiligen Berg ganz schön einsam sein. Denn wer sitzt noch da oben mit Gott? Keiner von uns, oder? Kein einziger. Keiner schafft es, das in Perfektion hier irgendwie zu halten. Und jetzt könnte ich euch eine Moralpredigt halten. Also, jetzt reißen wir uns mal zusammen, zumindest die nächste Woche, bis nächsten Sonntag. Und dann gucken wir mal, wer es am weitesten geschafft hat und der kriegt auf jeden Fall einen Preis. Und dann leben wir halt noch mal eine Woche weiter und noch mal eine Woche und gucken mal und vielleicht schafft es einer am Ende. Hast du die Wahrheit immer von ganzem Herzen geredet? Na, ich glaube nicht. Hast du andere noch nie schlecht gemacht? Oh, ich schon. Deine Mitmenschen nie etwas Böses getan oder gewollt? Heute Morgen. Oder diesen schwierigen Punkt Nummer 7. Ich soll den verachten, den Gott verworfen hat. Also ich soll auch mit dem böse sein, über den Gott böse ist. Ja, woher weiß ich das, dass Gott, wen soll ich jetzt nehmen von euch, auf dich böse ist, ja? Und dann soll ich mit ihm auch böse sein. Merkt ihr, das sind Punkte, die gehen zu Herzen. Das sind Punkte, da müsste man eigentlich hineingucken können in den Verstand, in die Gedanken, in das Herz, wie einer das so meint, wie einer ist. Und zwar nicht nur, was er tut und sagt, sondern wie einer ist, wirklich ist. Und da merken wir, ja, das kann ja keiner. Das konnte auch David nicht, oder? Auch wenn er König war. Wie wollte er von jemandem aus seinem Volk sagen, der schafft's, der ist es. Vielleicht der Prophet Samuel, das ist so ein ganz großer Heiliger. Der hat es vielleicht geschafft, den Katalog hier zu halten, 11 Punkte. konnte das der David von sich selber sagen? Denn er gibt ja diese Antwort. Also wenn ich mir Davids Leben ansehe als König, dann schlacker ich mit den Ohren und denke, boah, wenn ich damals gelebt hätte, also ich hätte dem einiges gesagt. Und nicht nur gesagt. Ich hätte ihn ganz sicher bei der nächsten Wahlperiode abgewählt. Also ganz sicher. Also so einen König braucht man wahrhaftig nicht als Folge, oder? Also was der verbockt hat, was der manchmal geschafft hat und gemacht hat und getan hat, wie er sein eigenes Volk in den Krieg gestürzt hat wegen seiner schlechten Familienerziehung, weil seine Söhne sich bekriegt haben. Deswegen gab es einen Bürgerkrieg. Das kommt uns ein bisschen bekannt vor, oder? Und so einen König will man doch nicht haben, der nur kaputt macht, der nur an sich denkt, der über Leichen geht. Aber das war König David. Oder bin ich vielleicht jemand, nehmen wir jetzt diesen einen Punkt raus, der gefällt mir nämlich gut. Punkt Nummer 9. Man hält sein Versprechen auch dann, wenn es weh tut. Man hat jemandem was versprochen. Du, ich melde mich kurzfristig, habe ich nämlich versprochen, noch vor dem Sonntag in Bezug auf meine Predigt, mein Predigtthema, habe ich der Band geschrieben, ich habe es nicht gehalten. Und es tut weh, es nicht zu halten, aber es hätte jetzt auch nicht wehgetan, es zu halten. Aber vielleicht hast du jemandem was anderes versprochen, ihm zu helfen. Und bis heute hast du es nicht eingehalten. Vielleicht hast du jemandem versprochen, ich komme vorbei. Und bis heute bist du nicht vorbeigekommen, obwohl du es versprochen hast. Und es würde dir wehtun, es zu halten, weil du musst dann um Entschuldigung bitten, du musst es wieder anleiern, du musst wieder anrufen, du musst dich kümmern und so. Und das ist doch so ein Riesen-Act und es lebt sich doch einfach entspannter, wenn man es einfach laufen lässt. Versprechen hin oder her. So leben zumindest wir moderne Deutsche. Wir versprechen so manches, aber das Leben läuft einfach weiter. Und ob man dann die Versprechen hält oder nicht hält, ist nicht so dramatisch. Ja, und da merken wir, dass wir moderne Gesellschaft, wie kommen wir zu Gott? Wie schaffen wir es, bei Gott zu bleiben, bei Gott zu wohnen? Und dann, als ob das nicht genug wäre, diese Last, diese Bürde, die David hier auf uns legt mit dieser Antwort, sagt er zum Schluss, wer solches tut, er sagt nicht, wer solches anstrebt oder wer über sowas tolle Predigten hält, sondern wer so etwas tut, der wird nicht wanken in Ewigkeit. Ich wünsche mir Stabilität, nicht zu wanken. In Bezug auf Corona, in Bezug auf den Ukraine-Krieg, in Bezug aber auch auf all die anderen Kriege in dieser Welt, denn die gibt es auch noch. Wir haben nicht nur Ukraine-Flüchtlinge, wir haben auch noch andere und die werden inzwischen böse, weil es bei uns nur noch um Ukraine geht. Versteht mich nicht falsch, ich will hier nicht werten, aber ich möchte nur sagen, dass diese Welt voller Leid ist. Und egal, wo wir hingucken, und wenn du in deine eigene Familie guckst, wirst du Krieg und Leid erleben, oder? Wenn du deine Kinder anguckst, wenn du dich selber anguckst, wie du deine Beziehungen lebst, dann wirst du merken, ich brauche ja gar nicht sonst irgendwo hingucken. Und du wünschst dir für dich selber, für dein Denken, für deine Ehe, für deine Familie, für deine Beziehungen, für deine Arbeitsstelle, für die Zukunft wünschst du dir einfach Stabilität, fest sein, nicht wanken, zu wissen, wo es hingeht, bewahrt und beschützt zu sein, nicht mit Unsicherheiten zu leben, mit Ängsten, mit Zweifeln, mache ich es richtig, ist es so oder andersrum besser. Und David sagt, das geht. Du kannst ein Mensch sein, der nicht wankt, und zwar nicht nur heute und die nächste Woche, und dann weiß man ja eh nicht, wie die Gaspreise sich entwickeln und so, sondern du kannst ein Mensch sein, der nicht wankt, und zwar bis in Ewigkeit nicht. Für immer und ewig. Du kannst feststehen. Und er sagt, und du kannst das, wenn du den ganzen Katalog hier so tust, wenn du das lebst. Ja, so jetzt, hier stehen wir und können nicht anders. Was machen wir mit diesem Psalm? David, wieso hast du so ein Lied geschrieben? Soll das die Antwort sein? Die einzige und die letzte Antwort? Und jetzt stehen wir hier im Regen vor einem großen und gewaltigen Gott, zu dem wir irgendwie hinwollen, aber wir schaffen es ja nicht. Das müssen wir uns wirklich eingestehen, das schaffen wir nicht und müssen auch sagen, David, auch du hast es nicht geschafft. David, du hast das doch nicht gehalten. Ich nehme an, wenn der David heute Morgen hier predigen würde, da könnte der sagen, an jedem einzelnen von diesen 11 Punkten bin ich schuldig geworden. Nein, habe ich nicht gehalten. Und trotzdem hat David genauso ein Lied geschrieben. Herr, Jahwe, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer? Wer kann nur zu Gott kommen? Das ist eine Frage, die Menschen seit Jahrtausenden umtreibt, nicht nur Christen, sondern in allen Religionen und Völkern, ist diese Frage, was muss ich tun, damit ich zu Gott kommen kann? Was muss ich tun? Muss ich das tun? Und wenn ich jetzt sagen würde, und das ist die Moralpredigt, ja genau, das musst du tun. Amen, geht nach Hause und tut das. Dann ist das nicht die letzte Antwort, die die Bibel uns gibt auf diese Frage. Und es ist auch nicht die Antwort, glaube ich, die uns tatsächlich hilft, oder? Denn noch bevor wir anfangen, das zu tun, wissen wir, dass wir versagen werden. Also muss es noch eine Antwort geben, die über diesen Psalm hinausgeht. Und diese Antwort, die möchte ich euch ganz kurz zeigen. Das ist die Antwort, die es gibt. Und wir würden diesen Psalm falsch auslegen, wenn wir diese Antwort nicht geben. Auch David, als dieser wunderbare König, der er ja trotzdem irgendwie war, auf der einen Seite zumindest, er würde nicht im Himmel bei Jesus sein, bei Gott sein, wenn nicht auch für ihn diese Antwort gelten würde. Sondern wenn die einzige Antwort, die er auf die Frage hat, diese 11 Punkte sind. David hat gewusst, dass Gott ein barmherziger und gnädiger Gott ist. Und dass dieser Gott, so gewaltig und heilig und mächtig er ist, auch ein Gott ist, der sich zu Menschen herunterneigt. Der Menschen in die Arme schließt, der Sünde und Schuld vergibt, dass dieser Gott ein Rettergott ist, ein Heilandgott. Das wusste David. Und jeder, der versucht, nach dem Gesetz zu Gott zu kommen, wird es nicht schaffen. Und das Gesetz ist auch nicht der Weg zu Gott. Das Gesetz zeigt uns nur auf, wie schlimm wir Menschen wirklich sind. Dass es wirklich ganz arg um uns bestellt ist. Dass es wirklich furchtbar um uns ist. Und dass wir zu diesem heiligen und gerechten und wunderbaren Gott nicht einfach so kommen können. Und dass es einen Weg geben muss. Und diesen Weg, den hat Gott gemacht. Den suchen nicht wir uns aus. Dieser Weg, den haben nicht wir uns ausgedacht, sondern diesen Weg, den hat Gott sich ausgedacht. Und er hat sich diesen Weg ausgedacht, noch bevor er diese Welt überhaupt gemacht hat. So steht es zumindest in der Bibel drin. Und diesen Weg, den Gott sich überlegt hat, wie er dieses Problem aus der Welt schafft, dass nämlich wir, furchtbare, sündige Menschen, zu diesem großen und gewaltigen und heiligen Gott kommen, dass es nur durch einen einzigen Weg geht. Nur durch eine Person geht, und zwar durch Jesus Christus. Denn er ist der Einzige, der diesen Psalm nicht mit Furcht und Angst und Zagen liest wie wir. Er ist der Einzige, der von sich sagen kann, ja genau, so kommt man zu Gott, ohne Sünde, tadellos, heilig. Und er ist der Einzige, von dem keiner behaupten kann, ah, doch, der hat auch was. Ich habe ihn erwischt, er hat gelogen. Nein, hat er nicht. Er hat auch nie irgendjemand etwas Falsches, Böses anhaben wollen. Er hat nie falsche Gedanken gehabt über andere Menschen. Jesus ist der durch und durch perfekte und reine und heilige Gott und Mensch. Und er ist der Weg, den Gott für uns bereitet hat. Und deshalb sagt auch David hier, wer das tut, also Jesus, der, Jesus, wird nicht wanken in Ewigkeit. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du oder wie kann ich zu Gott kommen, bei Gott bleiben, bei Gott wohnen, in seiner Gegenwart? Nur durch Jesus. Nur. Nicht durch frommes Tun. Und jetzt möchte ich das Ganze ein bisschen relativieren. Ich möchte jetzt damit nicht sagen, vergesst diese 11 Punkte in diesem Psalm 15. Nein, die sind nicht zum Vergessen. Die sind auch nicht zum einfach nur mal Jesus drüber schreiben, was ich getan habe. Das geht so schön und einfach hier an der Folie. Sondern diese 11 Punkte sind wichtige Punkte. Und es sind Punkte, nach denen wir streben sollten, ja. Wir sollten nicht sagen, ich habe Jesus, also ist alles andere mir egal. Sondern wenn ich Jesus habe, dann will ich werden wie er. Dann muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Und das ist dann keine Moralpredigt. Das ist dann nicht, du musst so werden, dann kannst du erst zu Gott kommen, sondern ich will so werden, damit ich bei Gott sein kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Zerrissenheit, die durch unsere Gemeinden geht. Denn wir haben Christen, die sagen, du musst. Und dann. Und wir haben Christen, die sagen, ich will. Und dann. Und wir haben Christen, die sagen, ich muss gar nichts. Und du sagst mir auch nicht, was ich zu tun habe. An diesem Punkt, bei Jesus, da entscheidet es sich, lebe ich, weil ich will, wie David, nicht weil ich muss, und lasse ich wirklich Jesus in mein Leben einziehen als den Retter? Ist er der Weg für mich zu Gott? Und dann kann ich stabil sein für eine ganze Ewigkeit, muss keine Angst haben, auch nicht vor Krieg, auch nicht vor Tod, vor Krankheit, vor Schmerz. Oder lebst du dein eigenes Leben und du lebst es an Gott vorbei? Du lebst es an Jesus vorbei, du lebst es an der Bibel vorbei und das alles sagt dir gar nichts. Wenn das der Fall ist, dann gibt es noch heute, hier und jetzt, diesen Sonntag. Und dann hör jetzt nicht mich das sagen, dann lass es dir von Gott sagen, dass Gott dich herausruft an diesem Punkt und sagt, du kannst zu mir kommen, so wie du bist. Auch mit dem ganzen Frust über die ganzen frommen Christen hier oder was auch immer, ich weiß es nicht, wie du bist. Du kannst wirklich so kommen, wie du bist. Egal, welche Zweifel du hast oder Ängste oder irgendwas, du kannst kommen, wie du bist. Und wenn du zu mir kommst, dann werde ich dir helfen, dass du nicht so bleibst, wie du bist. Und das ist die Riesenherausforderung für uns als Christen, die wir diesen Schritt zu Gott hin schon getan haben. Ja, wir kamen alle zu Gott, wir kamen alle zu Jesus. Er ist unser Weg, er ist unser Retter. Aber jetzt geht es darum, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Und das möchten wir aber manchmal gerne, weil wir es gut finden, es ist bequem so. Und er möchte uns verändern. Herr, Jahwe, wer darf wohnen in deinem Heiligtum? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Jeder, der kommt, wie er ist. Aber jeder, der nicht bleibt, wie er ist. Lasst uns als Christen uns diesen Psalm mitnehmen in unseren Alltag, auch die nächste Woche, und nicht nach Perfektion streben, nicht nach diesen 11 Geboten streben, aber danach streben, dass wir Jesus ähnlich werden. Und dann tun wir im Prinzip das, was da steht. Dann werden wir untadelig leben wollen. Dann möchten wir nicht böse leben. Dann möchten wir nicht mit Bestechungsgeschenken Politik machen. Dann möchten wir gerne die Wahrheit reden, auch wenn sie wehtut. Und so weiter. Das wünsche ich uns für die kommende Zeit, dass das unsere Herzen bewegt und dass du deine Antwort für dich ganz persönlich findest in diesem Psalm 15 und dass dieser Psalm 15 dich hin zu Jesus bringt. Amen.